RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Rettet die genussvolle Metropole Berlin. Ideen für gutes Essen an der Spree. Herzlich willkommen zum RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sandra Schwarte und wir sind zu Gast im Westin Grand Hotel in Berlin-Mitte, unser Kooperationspartner für diese Diskussion, in der wir mal genauer uns anschauen wollen, wie es denn so um die Restaurantszene, um die Gastronomie in Berlin bestellt ist. Denn man hört, die goldenen Zeiten sind da ziemlich vorbei gerade. Es gibt viele Hiobsbotschaften, Tische bleiben leer, Gäste weg und die Gastgeber müssen sich was Neues einfallen lassen. Und was dieses Neue sein könnte, das wollen wir heute hier besprechen. In illustrer Runde mit kundigen Gesprächspartnern. Zuerst Tina Brack, unsere Gastgeberin, Hoteldirektorin des Westin Grand. Stefan Elfenbein ist einer der besten Kenner der Berliner Restaurantszene. Seit vielen, vielen Jahren Restauranttester und Korrespondent für den Feinschmecker. Außerdem sitzt er der Jury vor, die Berliner Meisterköche auszeichnet. Herzlich willkommen dann auch zweien vom Fach. Mikael Rosenblatt zu meiner Linken, Inhaberin des noch ganz jungen Fine Dining Restaurants Lumi in Berlin-Kreuzberg. Und schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel hat Billy Wagner, zumindest was das Restaurant betrifft, mit dem Nobelhart und Schmutzig Sterne Restaurant hier um die Ecke in der Friedrichstraße. Ja, fangen wir an mit einem Jahr, was, wenn man so einen Blick in die Presse wirft als Feinschmeckerin oder Feinschmecker, da las man viel von Gastronomiesterben, von Sterben der Sterne, von Gourmetkrise aller Orten und vor allen Dingen eben in Berlin. Vielleicht können Sie als Kundige mal beschreiben, wie denn so der Zustand an diesem ja offenbar sehr schwierigen Jahr nach Corona, nach Inflation, nach vielen, vielen Wirren ist aus Ihrer Sicht ganz als Hoteldirektorin, ebenfalls ja auch Restaurantgastgeberin Tina Brack. Wie geht es Ihnen derzeit?
Ja, also uns geht es ganz gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe vor jedem den Hut, der also ein einzelstehendes Restaurant betreibt. Wir haben natürlich das Glück, dass wir durch unseren Hotelbetrieb auch viel ausgleichen können. Wir haben natürlich auch in diesem Jahr ganz stark gemerkt, die Veränderung der Mehrwertsteuer. Wir haben gemerkt, dass die Wareneinsätze einfach andere sind und steigen. Personalkosten sind enorm gestiegen. Wir sind tarifgebunden. Wir haben eine große Veränderung im Tarifvertrag gehabt. Wir müssen also ganz, ganz viel mehr erwirtschaften. Und das macht es uns manchmal nicht so leicht, denn ja, mit steigenden Preisen ist es auch so, dass die Gäste eine andere Erwartungshaltung haben, dass der Anspruch an Qualität und an Service eben auch steigt mit einem steigenden Preis, aber wir das manchmal nicht so realisieren können, weil wir eben ganz andere Dinge zuerst bedienen müssen.
Billy Wagner, das Nobelhart und Schmutzig hat ja in diesem Jahr im Frühjahr für Furore gesorgt mit einer kompletten Konzept- und Preisänderung. Bleiben die Tische leer?
Nö, also das war sehr gut, dass wir das gemacht haben. Also kurz zur Erklärung, davor hat man im Prinzip ein Menü gegessen, eine Speisenfolge, 10 Gänge. Die hat nach der Mehrwertsteueranpassung unter der Woche 200 und am Wochenende 225 gekostet. Und dann hatten wir das schon sehr stark gemerkt, dass die Leute sich das ein- oder zweimal oder dreimal sogar überlegten, wo man im Prinzip hingeht. Und dann sind die Leute halt woanders hingegangen, weil es einfach sehr teuer geworden ist in gewisser Weise. Und deshalb haben wir dann halt handeln müssen in gewisser Weise und hatten ein richtig dickes Minus auf der BWA, also dieser betriebswirtschaftlichen Auswertung Ende März, und haben dann Anfang April umgestellt und haben das Menü in der Hinsicht kleiner gemacht, kürzer gemacht und aber auch natürlich günstiger, um im Prinzip mehr Menschen anzusprechen. Und ich glaube, jetzt mal unabhängig des Preises, aber auch gerade die Kürze, das liegt vielen Leuten, dass du eben nicht 3,5 Stunden mehr isst, sondern eben auch in 2,5 Stunden raus sein kannst oder sogar in 2 Stunden raus sein kannst und unter der Woche am Wochenende. Und gleichzeitig gab es natürlich oder gibt es immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu extenden, also Zusatzsachen zu bestellen und dann auch länger zu bleiben und so weiter oder auch mehr Geld auszugeben, weil man vielleicht was zu feiern hat oder. Aber durch die Konzeptumstellung sind wir einfach offener geworden für viel mehr Leute über den Preis, über die Zeit und über die, ja, also das, was wir halt anbieten. Und das war eigentlich eine sehr positive Entwicklung, sodass wir mittlerweile bei einem guten Plus sind, was man so als Unternehmer halt auch braucht, weil wenn ich keinen Plus erwirtschafte, dann kriege ich nichts. Also ich als Person, weil die Mitarbeiter, die kriegen jetzt erstmal alle normalerweise Geld, ne, und die Mitarbeiterinnen auch. Und dann muss was übrig bleiben, dass ich mir das Entnommene unter dem Jahr, dass ich meine Miete daheim bezahlen kann, auch bezahlen kann. So, ne? Ja.
Michael Rosenblatt, Sie haben etwas gemacht, was wahrscheinlich jeder Finanzberater erstmal mit Kopfschütteln quittieren würde, nämlich in dieser Zeit, in der es gerade vielen Restaurants nicht so gut geht, ein neues eröffnet.
Ja, das stimmt. Ich habe auch lange mit dem Entschluss gehadert, aber wir haben uns dann letztendlich getraut, das zu machen. Und ich muss sagen, ich bin sehr happy mit dem Entschluss. Wir möchten was kreieren und wir möchten Leuten einen Raum geben, wo sie tolles Essen können, was erleben können. Und ich muss sagen, der Anfang war ein bisschen holprig, weil wir auch noch nicht so viel Ahnung hatten von dem Ganzen. Aber letztendlich, jetzt sind die Tische voll. Wir mussten auch eine Konzeptänderung machen im Sommer, weil der Sommer so schlecht war. Ich weiß nicht, ob es an den Gästen lag oder ob es am Konzept so war. Aber wir haben dann auch ein kleineres Menü angeboten, auch klar, weil man gesagt hat, die Leute wollen keine 3 Stunden mehr sitzen, sondern wollen lieber vielleicht 1,5 Stunden sitzen. Wie Billy auch meinte, dann können sie das auch toppen, also sagen wir mal Specials dazu buchen. Und es hat einen Riesenimpact gehabt. Die Leute haben das kleine Menü gebucht. Nicht die 120, was aktuell unser Menü kostet, sondern die 75 Euro. Und das macht halt einen Unterschied. Die Leute verdienen nicht so viel. Wofür gebe ich mein Geld aus? 120 Euro ist ein Batzen Geld. Und mit dem kleinen Menü haben wir, würde ich mal sagen, den Sommer sozusagen gewuppt.
Und das steht jetzt auch immer noch auf der Karte?
Das steht immer noch. Wir bieten das am Mittwoch und Donnerstag an. Freitag und Samstag bieten wir es nicht an, da bieten wir nur das große Menü an, was auch sehr gut läuft aktuell. Wir sind ausgebucht, was ein Glück, aber wir kennen auch andere Zeiten. Und man muss Veränderungen mitbringen.
Das Gute ist ja, dass wenn dann die Leute sitzen und sie haben so 75 Euro nur auf der Uhr, dann fließt der Alkohol, dann fließt der Wein, dann fließt das Bier, dann ist es ja auch gut, dann hat man auch Lust.
Ja,
so,
genau.
Also das ist ja dann immer, wenn dann die Leute nett sind und dann wirst du gefragt, möchten sie das noch, oder dann siehst du das auf der anderen Seite, was ist denn das für ein Gang, den habe ich ja gar nicht und den will ich dann vielleicht auch noch haben und dann bestellst du den und dann kommt ja so dieses, also ich glaube ja, dass die Leute schon alle Kohle haben, aber sie sind halt vorsichtig. Also meine Mama hat zu mir gesagt, wenn sie die Zeitung liest oder das Fernsehen guckt oder Radio hört natürlich auch, dass man dann manchmal so das Gefühl hat, man darf gar nicht ausgehen. Es wird einem so, oh, da sind so viele Krisen und so weiter und die Mama hat in ihrem Leben gut gearbeitet und viel gearbeitet und die hat schon das Geld, aber dann geht die halt auch nicht aus, weil das hört man dann so. Und wenn man dann in so einem Moment ist, dass es dann schön ist und es ist cool, dann nimmst du vielleicht auch die Flasche, die 30 Euro mehr kostet oder den Extragang noch mit dazu und dann lohnt sich das wieder für uns natürlich auch nochmal ganz anders und dann kommt automatisch. Aber wenn du gleich diesen Einstieg hast, in dieser großen, ne, also du musst dann halt clever sein in dem Verkaufen und in dem Anbieten.
Ja, du musst sie anlocken.
So. Ja, genau.
Ja, du musst sie anlocken, die Gäste.
Ja,
ja. Ja, dazu kommen wir noch, wie man die Gäste anlockt, ja, welche Ideen Sie da haben und welche es noch gibt. Aber ich würde gerne auch noch mal einen Überblick haben, den können Sie uns bestimmt geben, Stefan Elfenbein. Wir haben jetzt ja 3 Einzelbeispiele gehört, wie es da so läuft und wie man sich so umstellen musste. Wie ist es denn in der Restaurantszene in Berlin ganz allgemein? Ist es wirklich so schlimm, wie man liest?
Nun, ich bin, wie gesagt, seit 30 Jahren Tester für das Magazin Der Feinschmecker und wir haben in diesem Jahr jetzt gerade wieder den Restaurant Guide, die 500 besten Restaurants Deutschlands, abgeschlossen. Dazu bin ich quer durch Berlin, Brandenburg und die 9 Bundesländer gefahren und ich muss sagen, wie Frau Brackes sagt, ich muss mich vor jedem verbeugen, der im Restaurant arbeitet, vom Service wie vor den Köchen, weil sie geben so viel und gerade in Brandenburg kommt man etwa durch zig Dörfer, wo es nur noch ein Netto gibt und dann kommt man in ein Restaurant, wo Menschen arbeiten, die mit aller Liebe zu den Dingen, zu dem Gast so viel Wärme und Menschlichkeit geben, dass es mich berührt, muss ich sagen. Und das nimmt man natürlich von so einem Abend auch mit. In Berlin sind fast alle Restaurants geblieben bislang, aber es ist natürlich die Vielfalt der kulinarischen Angebote in dieser Stadt und dazu gehören viele Mini-Restaurants, Imbisse in Neukölln, in Kreuzberg etc. Dazu komme ich, darf ich, wenn ich das darf, nachher auch nochmal, was Berlin überhaupt ausmacht, das Besondere an Berlin ist. Berlin hat was Einzigartiges, es hat die Vielfalt an Angeboten, die es nirgendwo sonst in Deutschland gibt und auch eigentlich nur mit New York oder London vergleichbar ist, weil es die gleiche Geschichte hat. Also Berlin hat besondere Dinge und wir kämpfen und man muss dafür kämpfen, auch als Gast, dass das alles so bleibt, wie es ist. Noch sieht die Situation gut aus.
Ja, es hat sich gar nichts verändert.
Die Bandagen sind härter geworden. Man macht es Restaurants nicht leicht zu funktionieren. Also wiederum, wenn man das vergleicht mit New York, also ich bin auch der Korrespondent aus New York, ich bin Amerikaner und Deutscher, also dort gibt es 68 Millionen Besucher in diesem Jahr, also mehr denn je in der Geschichte der Stadt und die Leute kommen zum Essen. Mehrwertsteuer liegt bei 8%, also man macht es eben den Leuten dort und andernorts sehr viel leichter als in Berlin.
Liegt es an der Mehrwertsteuer?
Nein, es liegt an der fehlenden Wertschätzung von dem, was ihr gebt.
Fehlende Wertschätzung, Michael Rosenblatt.
Ja. Nee, nicht fehlende Wertschätzung, aber ich glaube, manchmal unterschätzen die Leute, wie viel Arbeit da reinfließt in das, was wir machen, also gerade auch im Fine Dining. Also ich stehe da genauso wie du, glaube ich, 12 Stunden am Tag und meine Angestellten genauso. Und wir tun da so viel Liebe rein und dann kommt da ein Gast und hat eine Erwartungshaltung an, wie jetzt ein Menü aussehen oder wie ein Stuhl aussehen soll in einem Fine-Dining-Restaurant. Wofür zahle ich überhaupt hier 120 Euro oder so? Das sind so Kommentare von Kunden, wo ich denke so, es wird nicht wertgeschätzt, was wir hier machen, oft. Und dafür geben die Leute dann auch wenig Geld aus. Die gehen dann halt, ich weiß nicht, ob man mich noch hört,
ja.
Geben halt lieber 10 Euro für einen Döner aus und es interessiert die nicht, was für ein Fleisch da drin ist oder sonst was, sondern es ist einfach.
Aber hat sich das denn verändert tatsächlich? Also, oder war das nicht schon immer so? Der Deutsche gilt ja als sparsam,
ja,
besonders bei Lebensmitteln und beim Essen gehen eigentlich immer schon.
Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Da gebe ich Ihnen recht, sorry.
Also es ist eine andere Generation, die essen geht.
So, wofür gibt man noch Geld aus? Also ich gebe super gerne Geld aus fürs Essen, weil das ist mein Leben.
Aber da muss ich mal sagen, Gastronomie ist Leidenschaft. Ne?
Genau,
also das, was ihr macht in euren Restaurants, hat ja was mit Leidenschaft zu tun. Das ist natürlich für einen Außenstehenden, der sich jetzt nicht so fürs Essen interessiert. Ja. Ja? Also wir sind ja alle interessiert, wir gehen auch woanders hin essen. Der versteht es vielleicht nicht, was da für viel Arbeit drin steckt, für Zeit, für viel Nachdenken darüber, was man wie präsentiert. Das sind ja Kunstwerke auch auf dem Teller. Und ja, das verstehen viele vielleicht nicht.
Aber auch, was man gibt damit, dem Menschen an sich, an Wärme.
Aber was hat sich denn jetzt wirklich verändert? Es gab ja mal in den 2000er Jahren einen rasanten Aufstieg in Berlin. Also da gab es eine Restaurantszene, die boomte. Es gab immer mehr Sterne. Es gab dann aber auch die Supper Clubs und die Olympiade der Köche und viele Events rund um das Kochen. Und es hat sich dann ja offensichtlich etwas verändert. Das kann ja nicht nur die Mehrwertsteuer und die Inflation gewesen sein.
Naja, aber die grundsätzlichen Kosten haben sich verändert und auch natürlich, wie man Arbeit für sich definiert. Also euch gibt es seit anderthalb Jahren, seit Oktober, ein Jahr jetzt, genau. Und uns gibt es 10 Jahre und also wir feiern am 11.02.2015 Zehnjähriges. Und wir haben natürlich am Anfang viel Leistung selber getragen, indem wir zu 6 gearbeitet haben. Und da haben die Leute, Micha, Schäfer, die Katrin, die Jule, wir haben alle 50 bis 60 Stunden gearbeitet. Ansonsten wäre das gar nicht so einfach wuppbar gewesen. Jetzt, 10 Jahre später, haben wir natürlich viel konsolidiert und haben auch natürlich die Arbeit für uns auch ganz neu definiert, weil das auch natürlich für nur eine gewisse Zeit wirklich zuträglich ist. Weil du bist einfach sonst durch, wenn du das ewig machst. Also nicht nur körperlich, aber auch mit der Frau, also mit meiner Frau. Wenn ich 70 Stunden arbeite die Woche, dann sieht die mich gar nicht mehr. Dann weiß ich, dass ich dann ein Problem daheim habe, weil ich halt dann nicht mehr da bin im Prinzip. Ne? So. Und so muss man halt als Unternehmer oder Unternehmerin entsprechend Dinge auch anpassen. Und die haben wir zum Beispiel in den letzten 2 Jahren entsprechend angepasst, dass bei uns die Leute wirklich nur 40 Stunden arbeiten. Und wenn man das mal einfach alles wegnimmt, dann sind das irgendwie 12, 13 Leute gewesen, die arbeiten alle jetzt 40 Stunden, davor haben die alle 50 Stunden gearbeitet, dann sind das entsprechende Stundenzahlen, die dir in der Woche fehlen, um die Arbeiten, die du machst, zu gewährleisten. Und dementsprechend haben wir mehr Leute eingestellt. Und das kostet dann natürlich so ein Mitarbeiter, so eine Mitarbeiterin, die kosten 40.000 im Jahr, plus minus. Da kommt noch eine ganze Menge Trinkgeld mit dazu. Dann kannst du davon eigentlich erstmal ganz okay leben, aber du hast einfach einen extremen Kostenblock, der an Personalkosten dasteht. Also wir als Unternehmen machen 2,4 Millionen Euro Nettoumsatz und wir haben 800.000 Euro Kosten an Löhnen jedes Jahr. Einfach nur, dass die Leute wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten. Und auch ich, dass ich halt auch nicht mit 60 Stunden dastehe, sondern mit 45, 50 vielleicht. Ich bin der Inhaber oder ich bin derjenige, der die Verantwortung trägt. Und da ist das schon in Ordnung, meiner Meinung nach. Also selbstständig ist ja auch so ein bisschen immer selbst und ständig. Aber für die Leute, die findest du sonst einfach gar nicht mehr, wenn die Leute ewig lange arbeiten müssen. Ja, weil sie einfach nicht mehr machen können und wollen. Weil dann die neue Generation das gar nicht hat. Und dann wird auch natürlich die Preise, die wir dann nehmen, da verdiene ich mir jetzt ja nicht den Wolf, sondern die sind einfach fair anhand dessen, was wir den Mitarbeiterinnen, was wir den Produzentinnen und was wir brauchen, um diese ganzen Kosten zu finanzieren. Mhm. So.
Genau, aber der Gast muss es auch bezahlen können.
Natürlich.
Ist es denn ein Fine-Dining-Problem, Herr Elfenbein?
Nein, ist es in meinen Augen nicht. Nee. Und ich glaube, wir müssen darüber reden, was an Berlin besonders ist. Wir reden nicht über Hamburg oder über München, sondern wir reden über Berlin. Berlin ist eine Stadt, die durch Immigration immer gegründet worden ist. Berlin hat Menschen in die Stadt gebracht, die auch Kulinarik mitgebracht haben. Das ist das Besondere, diese Vielfalt. Berlin hatte 1830 300.000 Einwohner und 1930 4 Millionen. Das heißt, jeder Berliner hat Vorfahren, die irgendwo herkamen und auch irgendwas Kulinarisches mitgebracht haben. Die Hugenotten sind berühmt mit dem Blumenkohl und mit dem Spargel und dem Weißbier. Aber es kamen immer wieder Menschen aus Regionen, die die Kulinarik in dieser Stadt befruchtet haben, wie auch die Kultur. Und um 1930 war Berlin die spannendste Kultur- und Genussmetropole auf dem europäischen Kontinent. Und das fiel dann natürlich mit dem Krieg und der Teilung in einen Dornröschenschlaf. Und nach der Wende waren es zuerst die Hotels, die aufgebaut haben. Es gab gute Hotelrestaurants. Und dann kam, gab ja noch keine Produkte wirklich aus dem Umland, dann kam eine Gruppe von junger Köche aus den neuen Bundesländern. Daniel Achilles, Stefan Garkech im Biberbau oder Stefan Henschel im Cookies. Und die haben als erste mit regionalen Produkten gekocht. Und diese Gruppe Menschen hat was ganz Neues in die Stadt gebracht, was eben verschüttet war, dass man mit der Region arbeitet. Und dann der wichtigste Punkt in Berlin war dann 2006 die WM. Die WM hat weltweit gezeigt, wie offen Berlin ist, dass Berlin für Freiheit steht und auch für Genuss. Und es kamen ganz viele junge Menschen in die Stadt, um hier einen Neuanfang zu machen, weil Berlin ein Symbol war für das, was die Welt brauchte. Und damit kam neue Qualität, es kamen neue Ideen für Restaurants. Dann hat die Markthalle 9 2011 eröffnet, ein Ort, der es jungen Menschen erlaubt hat, Imbissbuden aufzumachen. Daraus sind Restaurants entstanden. Und diese Vielfalt, die wurde eben auch in den Medien dementsprechend berichtet. Es war ein Aufschwung. Bis 2005 konnte ich für den Feinschmecker kaum über irgendwas berichten. Danach jede Woche, weil irgendwas Neues aufgemacht hat. Die Vielfalt ist geblieben, aber es ist nicht mehr die Wahrnehmung da. Es gibt genauso viele kleine Mini-Restaurants, die es wert sind, größer zu werden, besucht zu werden. Und dafür steht Berlin, für diese Vielfalt an kulinarischen Angeboten, die es nur in New York oder London gibt.
Wir müssen trotzdem noch mal über das Thema Geld und Preise reden. Es gab jüngst eine Erhebung des Führers Gourmillon, wo sie auch direkt angesprochen wurden vom Nobelhart und Schmutzig Billy Wagner. Die haben 1000 deutsche Gourmet-Restaurants die Preisentwicklung seit Corona verfolgt und analysiert und im Ergebnis geschrieben, alle sind 53% teurer geworden. Also deutschlandweit, nicht nur in Berlin. Der Herausgeber Jochen Redeker redet von gierigen Wirten und miesem Service. Nicht sehr nett. Abzocke als Branchenproblem. Die Preise zu hoch?
Wir müssen, glaube ich, den Wert hinter der Leistung neu für uns definieren, auf allen Ebenen. Also wir bei uns als Restaurant haben das im Prinzip getan, indem wir geschaut haben, wie können wir eigentlich fair zu den Gästen sein, wie können wir aber auch fair zu uns sein. Und was bezahlen wir den Menschen? Wie lange lassen wir sie arbeiten? Wie lange fordern wir die Arbeitszeit? Was zahlen wir für die Produkte, die wir einkaufen? Wie ist die Verbindung mit den Menschen, wo wir die Lebensmittel einkaufen? Und das war einfach vor 10 oder 20 oder 30 Jahren noch ganz anders. Und in einer Gastronomie, in der ich groß geworden bin, da ging es immer nur um den Gast. Was auch okay war. Und bei uns zum Beispiel als Restaurant, und deswegen haben wir auch eine entsprechende Preissteigerung in den letzten Jahren auch unseren Gästen im Prinzip zugemutet, haben wir eben ein Dreispann im Prinzip kreiert, wo es eben natürlich immer noch um den Gast geht, aber eben auch um die Mitarbeiterinnen und um die Produzentinnen, die wir haben. Und weil wir halt Menschen ansprechen wollen und auch müssen, denen das im Prinzip wichtig ist. Du kannst ein T-Shirt bei Kick kaufen und dann gehst du halt damit einher, was in diesem T-Shirt drinsteckt. Oder du holst dir die Baumwolle aus Griechenland, die Schneiderei auf der Schwäbischen Alb und dann kostet halt das T-Shirt etwas mehr im Prinzip, ne? Und so ist es mit dem Restaurantbetrieb ganz, ganz auch. Jetzt ist Gastronomie natürlich grundsätzlich eine sehr rückwärtsgewandte Branche, würde ich sagen.
Da, was
wird
heißt halt, das?
Da wird sehr viel Altbackenes gemacht. Da wird sehr viel für den Gast getan. Und immer ist der Gast im Fokus, was auch in Ordnung ist. Mhm. Aber dann geht man halt mit gewissen Kriterien einher, die das überhaupt möglich machen.
Ja, trotzdem müssen ja in irgendeiner Weise die Gäste dann auch rangeholt werden. Sie haben ja auch tatsächlich dann im Nobel hart und schmutzig reagiert. Die Preise, die hatten sich erst seit 2021 nahezu verdoppelt in Ihrem Restaurant. Und dann haben Sie sie wieder halbiert mit weniger Gängen und mit, wie Sie schon erzählt haben, mit zwei Tranchen, wie nennt man das?
Durchgängen.
Genau. Am Abend für die Gäste, ganz genau. Um auch anderen Inhaltsstoffen, ja, an eine andere Art von Menü, eine andere Art von
Essen. Eine andere Kürze,
okay.
Kürze, also im Prinzip als
Gast. Sie haben ja auch reagiert und haben natürlich ja auch die Preise gesenkt. Das heißt also, Sie mussten dem auch.
Ich finde nicht, dass wir die Preise gesenkt haben, okay, sondern wir haben nur die Zeit, die zur Verfügung steht. Wir haben von 18 Uhr bis 0 Uhr geöffnet und dann haben wir einfach gesagt, okay, davor hat ein Gast den ganzen Abend entsprechend den einen Platz benutzt und für sich und seine Zwecke gebraucht und jetzt sind es vielleicht anderthalb, die diesen Platz benutzen und dadurch kann ich natürlich auch die Preise senken, weil ich einfach mehr Gäste im Prinzip anspreche und die Zeit etwas kürze für die Leute, weil du halt auch nicht mehr so lange brauchst. Also der Fernsehfilm dauert keine 3,5 Stunden mehr, sondern ist vielleicht in 1,5 Stunden zu Ende. Und dann kann ich mir noch einen zweiten angucken, wenn ich das möchte, in dieser Zeit. Also ich biete den Menschen eine Möglichkeit an, kürzer, aber auch günstiger zu essen. Und dementsprechend dann wiederum konnte ich die Preise im Prinzip senken. Ja.
Tina Brack, ich stelle mir das für eine Hoteldirektorin dann noch mal viel schwieriger vor, nicht nur Hotelgäste, Übernachtungsgäste, sondern auch Restaurantgäste dazu anzulocken, über die Hotelgäste hinaus. Ja. Ist das mittlerweile aber nötig geworden?
Also bei uns ist es so, wir haben so ein schönes Grundrauschen, sage ich immer, durch Hotelgäste, die natürlich zum Essen kommen. Wir sind internationale Gäste haben wir hier, also da ja, ist so das Preisgefüge vielleicht gar nicht so erheblich. Ja. Aber das reicht nicht und wir müssen natürlich auch schauen, dass Berliner zu uns kommen und müssen uns da eben auch gut aufstellen und das ist ein großes Problem. Also klar, der Berliner geht jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Hotel essen, sondern in andere Restaurants. Aber auch, dass das möglich ist, zeigen ja viele Hotels und daran müssen wir arbeiten. Aber wir haben eben auch unsere Preise leicht angezogen, um eben alle Kosten zu deckeln. Und was ich auch sagen muss, wir nehmen uns viel, viel mehr Zeit noch für Kalkulationen. Es geht manchmal wirklich um 1 Euro, den wir drauf oder drunter kalkulieren. Also wir nehmen uns dafür viel Zeit und es ist sehr akribisch geworden.
Wir sind zum Beispiel jetzt gerade dran, das neue Jahr zu planen, anhand der Zahlen, die wir jetzt dieses Jahr hatten. Und da merken wir, dass überall auch nächstes Jahr wieder alles teurer wird. Von wegen, was man halt so für Kosten hat. Ob das nur das Wasser ist, das Gas ist, ob das die Zuliefergeschichten sind für Service, für die Social Media Managerin, die bei uns den Social Media Kanal betreut. Die fragt man dann halt, was kostet das nächstes Jahr bei dir? Und dann sagt die, na gut, dann hat die auch bei sich geguckt, was hat die dieses Jahr verdient, was ist übrig geblieben? Und dann schlägt die vielleicht auch ein bisschen was drauf. Und das macht ja dann einfach jeder in gewisser Weise. Und das steigert natürlich dann auch die Situation, weil jeder merkt, man geht einkaufen und das Spüli, das kostet nicht mehr die große Flasche 1,10 Euro, sondern vielleicht auch 1,40 Euro. Und das macht sich halt dann irgendwie aus, dass man das halt dann auch bezahlen muss. Ja. Das weiß jeder, wenn man einkaufen geht, da kosten die Eier auf einmal nicht mehr X, sondern Y. schon. Ne?
Das ist ein natürlicher Kreislauf.
Ganz genau. Und so muss man halt die Kosten auch anpassen. Ja. Was ich bei Jochen Rädiger etwas schade finde, dass er die Gastronomie so allgemein verunglimpft in gewisser Weise. Und natürlich gibt es schwarze Schafe. Natürlich, die gibt es in jeder Branche. Das haben wir gemerkt, als die Masken verkauft wurden. Da gab es welche, die haben das gut gemacht und welche, die haben sich entsprechend bereichert in gewisser Weise. So, die gibt es natürlich in jeder Branche. Und dann aber so eine ganze Branche gleich wieder in so einen Fahrwasser zu bringen, dass wir alle Schwarzgeld hortend, saufend, koksend und frauenanfassend im Prinzip sind, das finde ich ein bisschen schade in der ganzen Geschichte. Und dann bereichern wir uns auch noch. Das ist so ein bisschen so ein altes Klischee, was da bemüht wird, was sich gut liest, wo man auch drauf klickt, natürlich. Das ist ja dann auch die Überschrift, die dann dafür gewählt wird und so weiter. Aber die tut der Branche meiner Meinung nach falsch, weil es eben junge Kollegen gibt, die auch ganz anders aufgewachsen sind. Und das erleben wir hier in Berlin mit vielen Kollegen, die anders das machen wollen, als das vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war.
Wir sprechen über gutes Essen in Berlin und wie wir das erhalten können in der Restaurantszene. In Illustra Runde zum Beispiel mit Mika Rosenblatt vom Restaurant Lumi. Und an Sie eine Frage. Sie kommen ja vor dem Fine Dining Restaurant aus einem Wohnzimmer mit einem Supper Club, wo Sie gutes Essen an wenigen Plätzen angeboten haben. Und es war, soweit ich das gehört habe, eigentlich immer voll. Warum haben Sie das aufgegeben für ein Fine Dining Restaurant, wo es schwieriger ist?
Weil wir uns weiterentwickeln wollten, weil wir so mehr Möglichkeiten haben, uns zu verwirklichen. Wir haben in einer ganz normalen Küche gekocht. Und wir wollten das professioneller haben. Somit haben wir das eröffnet. Klar war das keine einfache Zeit und es war auch risikohaft, aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass wir das gemacht haben. Wir haben uns da was getraut und wir haben unser Lebensziel sozusagen verwirklicht damit. Und klar ist es nicht immer einfach, aber man muss ja auch das machen, worauf man Lust hat und wo die Leidenschaft da ist. Und ja, wir bereichern uns damit nicht, also finanziell oder sonst was. Das ist einfach, es wird, genau wie Willi sagt, es wird alles teurer und es ist ein Kreislauf. Wenn Lehmann mir eine Mail schreibt, heute zum Beispiel, ja, wir müssen unsere Preise erhöhen, müssen wir auch unsere Preise erhöhen. Das ist the times.
Und, ja, bitte. Aber ist es nicht etwas, dass man auch in diesen Zeiten dann an etwas festhalten muss, was dann gut läuft? Zum Beispiel dann einen Supper Club?
Ja, aber es läuft ja auch jetzt gerade gut für uns. Deswegen kann ich zum Glück da noch nichts Negatives drüber sagen. Klar hatten wir den Sommer, der schwierig war, aber es geht. Und wir müssen auch teurer werden. Wir stellen Personal ein, damit der Service exzellent ist, damit wir das bieten können, was wir bieten wollen. Und die Gäste einfach eine tolle Zeit haben. Sie reinkommen, sich um nichts mehr kümmern müssen. Und was wir halt, ja, ein Erlebnis, soll ein Erlebnis sein. Und das möchten wir den Menschen bieten, hier in Berlin. Das Problem ist nur, was ich glaube, Berlin hat halt nicht so viele Touristen wie London, Paris, New York. Wir sind so ein bisschen, also ich kann nur von unserem Restaurant sprechen, wir haben, unsere meisten Gäste sind Berliner oder Deutsche, also mittlerweile nicht mehr Berliner, aber Deutsche. Und die Deutschen an sich sind für mich ein schwieriges Publikum, weil sie nicht so die Genussmenschen sind, sagen wir jetzt mal wie in Italien oder sonst was. Die gehen jetzt kein Aperitivo trinken nach der Arbeit und lassen es sich gut gehen mit Oliven und sonst was, sondern achten so ein bisschen, wofür gebe ich mein Geld aus. So, und das ist irgendwie das Schwierige in Berlin,
ja,
finde ich.
Und das hat Berlin der Gast verdient.
Ja. Und das hat Berlin die Mentalität.
Ja, die Mentalität. It's more, ja, es ist mehr so der Gast.
Ich denke, wir müssen die Gäste mit in die Verantwortung geben, nehmen, wo sie ihr Geld ausgeben.
Genau, auf jeden Fall.
Und versuchen zu schaffen, dass sie Wissen haben, was eigentlich ihr Geld im Prinzip bedeutet, wenn sie das dorthin geben oder dorthin geben.
Glauben Sie, dass ein Gast einen politischen Background haben möchte, wenn er ins Restaurant geht? Nein.
Das glaube ich nicht, aber wenn ich mir das T-Shirt kaufe, gucke ich schon 2-3 Mal vorher, was ist denn eigentlich mit dem Stoff oder mit der Farbe oder mit den Produktionsbedingungen passiert. Bereichert sich da jemand mit 60, 70, 80 Euro, was er für das T-Shirt verlangt, und es kostet eigentlich nur 1 Euro im Einkauf, weil es irgendwie, ich sage jetzt mal in Bangladesch oder irgendwo produziert ist, wo man vielleicht nicht ganz so gute Bedingungen hat, oder ist das jemand, der sich wirklich Mühe gibt mit dem, was er da eigentlich macht. Und dann bin ich gerne auch bereit, einen 5er mehr zu bezahlen, wenn ich denn weiß, wo mein Geld im Prinzip hingeht. Und das ist auch eine Sache, die wir für die Gäste überhaupt erst erfahrbar machen, indem wir versuchen, transparent zu sein in den Arbeitsweisen, die wir haben und was die Leute hinten dran erfahren. Der Abend muss trotzdem gut sein. Und der Abend ist bei uns gut und auch in einem Restaurant vielleicht, wo vielleicht nicht die hundertprozentigen Bedingungen vorherrschen, dass alle Beteiligten an diesem Abend auch fair behandelt werden. Aber wir müssen den Gästen die Möglichkeit geben, das überhaupt zu verstehen und zu begreifen.
Am Gast arbeiten, Tina Brack, ist das eine gute Idee?
Ja, gute Frage. Ja, es bleibt nicht aus, dass wir das tun. Ne? Aber vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, bei uns, wir checken zum Beispiel wirklich monatlich, was sind die Renner und Penner, so nennen wir das, auf der Karte, genau. Und wir verkaufen, ich habe gerade geguckt, wir verkaufen einen Hamburger mit Pommes auf der Karte, natürlich hotelgerecht sozusagen, schön angerichtet, für 28 Euro. Das ist unser Renner gerade. Also die Leute sind schon auch gewillt, Geld auszugeben für ein gutes Gericht, auch wenn es was ganz Schlichtes ist. Ja. Also das ist schon da auch.
Aber dem Gast Optionen zu geben, sagen wir jetzt mal, man macht kein Menü mehr, ja, sondern man macht à la carte, man gibt noch Optionen.
Stefan Elfenbein, hausgemacht, also ein Mentalitätsproblem und wie kann man daran arbeiten?
Also die Dinge, die Willi eben beschreibt und auch Tina Brack, das sind Dinge, die weltweit passieren im Moment, denn nach Corona wollten die Menschen anders essen, man wollte sich nicht mehr fremdbestimmen lassen, man wollte nicht mehr lange im Restaurant sitzen oder zu lange. Es ist eigentlich in der Regel so, dass in allen großen Restaurants, also wiederum London, New York, 2 bis 4 Gänge serviert werden und man kann alles à la carte bestellen. Es ist nicht günstig, aber die Restaurants sind rappelvoll. Man geht mehr denn essen denn je und Berlin hat ein Problem, aber die anderen Großstädte der Welt sind voll mit jungen Menschen auch, zwischen 35, 45, die ihr Geld ausgeben. Es gibt genügend reiche Menschen, die auch Genuss zu schätzen wissen oder eben diese Wärme, diese Herzlichkeit, die damit verbunden ist und die auch nach Erlebnissen suchen. Also mehr denn je sucht man als Gast nach etwas, was man mitnimmt, weil die Welt dann doch irgendwie traurig ist. Aber man sucht nach Erfahrung, nach Erlebnissen. Die französische Küche boomt gerade, in New York heißt es Super French. Also zu Billy muss ich sagen, Billy hat was ganz Besonderes aufgebaut mit seinem Restaurant, was weltweit geschätzt wird und werden muss, auch in Berlin. Er hat mit seiner Idee, dass man nur brutal lokal Dinge serviert, die unsere Urgroßmütter schon kannten, auch wiederum Geschmack gebildet. Die Menschen, die in sein Restaurant gehen, lernen, dass man im Februar eben nur das isst, was im Februar wächst. Und es kann auch dann sehr, sehr dezent schmecken. Aber dass das eben so dann ankommt, im Kopf ankommt, was Genuss oder was Essen bedeutet, was wir nicht verlieren dürfen, dafür steht er, dafür steht auch Berlin. Und wenn ich noch ein paar Worte zu den Berliner Meisterköchen sagen darf, also seit 26 Jahren suchen wir, also die Jury, im Moment die 12 wirklich führenden Restaurantkritiker dieser Stadt, ganz unabhängig nach den Orten, die uns in dieser Stadt faszinieren. Und in diesem Jahr hatten wir 200 Kandidaten, aus denen wir ausgewählt haben, mehr denn je. Es gibt ein Problem, das sind die fehlenden Gäste in Berlin, fehlenden internationalen Gäste, aber es gibt eine Vielfalt von kleinen Orten, die aufmachen. Denn man kommt nach Berlin, um zu bleiben, so wie du deinen Wunsch und deinen Traum umsetzen willst, kommen immer noch junge Menschen hierher und sie bleiben und sie machen Dinge auf.
Also es machen auch noch viele, viele neue auf. Ich habe von einem Restaurantführer gelesen, der auch in Berlin kocht und sagt, man muss sich jetzt in der schwierigen Situation darauf einstellen, dass man ein glasklares Konzept hat, was den Gast anspricht, erstens. Und zweitens, dass man auch bereit ist, dieses Konzept sofort wieder über Bord zu schmeißen, wenn es nicht ankommt. Ist das so? Hat sich das verändert, Michael Rosenblatt?
Ja, ich glaube, be flexible ist, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Man muss sich anpassen. Wenn man mit dem Konzept, das man fährt, kein Geld verdient, muss man Veränderungen reinbringen, auf jeden Fall. Aber es ist, man will es ja auch nicht. Man ist natürlich traurig, sein Konzept umzuändern, wenn man sich eigentlich was vorgestellt hat, was eine andere Schiene fährt.
Ja, was heißt Konzept? Also ich glaube, Corona hat bewiesen, dass, also wir zum Beispiel, wir haben nach einer Woche angefangen, das Essen nach außen zu liefern. Wenn die Leute nicht zu uns kommen, dann war ganz, ganz klar, okay, dann müssen wir halt zu den Leuten gehen und dann müssen wir halt unsere Leistung nach draußen bringen, weil wir können ja was. Wir können kochen. Die Leute können alle nicht kochen. Also nicht alle. Viele können kochen. Aber nicht so, wie wir können. Das hat uns auch natürlich über die komplette Corona-Zeit, über die 2 Lockdowns entsprechend gebracht, dass wir alle Mitarbeiterinnen, die wir hatten, halten konnten, weiterhin gut bezahlen konnten und die auch, als es dann wieder losging im Mai 2021, Ende Mai 2021, dass wir mit dem gleichen Team gestartet sind, wie wir zugemacht haben und dann noch 2, 3 Leute eingestellt haben. Be flexible, wie du sagst, ist total richtig und man kann immer was verändern, um einfach dann auch im Geschäft oder auch zu bleiben.
Da gibt es ja mittlerweile auch wahnsinnige Ideen von Sterneköchen, die noch dazu den Kochkurs danach anbieten für die Gäste, ja?
Genau.
Dass man dann auch herkommen kann. Also welche Ideen, glauben Sie, muss man da noch in der Szene verwirklichen und könnte man angehen, um da etwas zu verändern, um den Gast wieder mehr ins Restaurant zu bringen?
Also das, was Stefan auch sagt, ne? Also zu gucken, inwieweit schaffe ich es, dass die Menüs nicht zu lange sind, inwieweit schaffe ich es, dass man den Gästen mehr Freiheit gibt in dem, was sie bestellen, inwieweit schafft man es, ein glasklares Konzept zu haben und dass die Leute vorher wissen, was sie eigentlich, auf was sie sich einlassen. Also als wir vor 10 Jahren aufgemacht haben, haben die Leute mich auch angefragt, was, die sitzen an der Theke, was, die sollen Menü essen, es gibt nur Gemüse und nur Regionales. Und ich dachte so, nee, das ist richtig, das fühlt sich so gut an, weil der Kollege Rauer, der neben uns ja ein paar Jahre vorher aufgemacht hat, der hat im Prinzip den Leuten genau das Gleiche gegeben. Bei mir gibt's keine Milch, bei mir gibt's keinen weißen Zucker, bei mir gibt's kein Gluten. Und er hat das so eine, er hat so eine Grenzen im Prinzip gesetzt von dem, was die Leute dort erwarten können. Und ich fand das sehr, sehr richtig und gut. Und das haben wir 1:1 kopiert in einer anderen Sprache. Der kocht asiatisch, sage ich jetzt mal so. Und wir kochen irgendwie regional, brutal lokal. Aber im Prinzip, der Modus, der dahinter ist, ist genau gleich.
Tina Brack, was gibt es aus Ihrer Sicht für Ideen, um die Leute mehr wieder an die Tische zu locken, die Gäste wieder, welche anderen Ideen könnten Sie sich vorstellen? Sie waren ja schon vor diesem Hotel Direktorin zum Beispiel im Ellington und in vielen Bereichen schon tätig, wo es auch mehr Events und ein bisschen mehr Musik und so weiter da, mit dem Essen zusammen sozusagen gab. Ist das etwas, was immer noch funktionieren könnte?
Ja, das sehe ich auch so. Also man muss immer erfinderisch sein. Also wir machen das hier natürlich auch. Wir schauen, das ist auch jahreszeitenbedingt natürlich, was wir machen, spezielle Angebote auf der Terrasse oder zu Weihnachten eben Adventstees und mit Musik oder mit Harfe dazu. Oder, ne? Also wir gucken schon, was funktioniert. Und es entwickelt sich natürlich dann auch so von Jahr zu Jahr neu. Ne? Also man muss die Dinge ausprobieren, was funktioniert und dann eben weiterentwickeln. Und das machen wir hier auch, ja.
Wäre das was? Ein Eventteil noch mit im Restaurant dazu?
Wir haben uns auch am Anfang gedacht, okay, wie regeneriere ich jetzt neue Kunden? Auch solche Events, 1. Mai-Event, Sandwich-Event, irgendwie andere Kunden anzusprechen. Auf jeden Fall. Man muss mithalten, also genauso auf allen Kanälen.
Oder Schnitzeltage anbieten zum Beispiel.
Aber man muss mithalten.
Man schafft was, was auch die eigene Arbeit nochmal kreativer werden lässt.
Ja, es bringt ja auch Spaß.
Weil man eben nicht nur das, was man macht, macht, sondern weil man eben hier und da auch mal überlegt. Also wir haben Anfang des Jahres auch mal ein Event mit einer Musikerin gemacht und haben dann da ein Menü dazu serviert und so weiter. Wir haben kurz nach Corona sind wir auf eine Terrasse gegangen, weil da durfte man noch nicht innen drin servieren und haben diese Terrasse gemietet und haben dafür 2,5 Monate auf dieser Terrasse gekocht im Aufbauhaus in Kreuzberg.
Dann einfach mal geben Sie uns einen Überblick. Was sehen Sie derzeit in Berlin? Mit welchen neuen Ideen da noch Gäste angelockt werden?
Also wir reden über Berlin, über eine Stadt, wie gesagt, wie ich erklärt habe, die sehr besonders ist, was die Kulinarik und die Vielfalt der Menschen und Kulturen angeht. Tina Bracks Hotel ist ein leuchtendes Beispiel für jemanden, für etwas, für einen Ort, der für Lust am Leben steht. Wenn man hier durch die Friedrichstraße fährt, ist es der einzige beleuchtete Ort mit einer Bar unten. Und das hat sie geschafft. Das hat auch Billy geschafft. Wir reden hier über viel mehr als nur Küche oder Genuss. Ich möchte auf einen Artikel in der New York Times hinweisen, der vor 2 Wochen erschien. Da geht es hieß Food Coming to Rescue the City. Also Kulinarik rettet die Stadt. Es geht um so viel mehr. Also in New York hat man wie in vielen anderen Städten festgestellt, dass nach dem Corona die Ladenfronten alle auf einmal leer waren. Und nur die Kulinarik hat in New York und anderen Städten zugenommen, was dazu geführt hat, dass man dort viele, viele Regeln aufgestellt hat, also viele Regeln weggenommen hat, die es verhindert haben, dass neue Restaurants oder kleine Imbissbuden aufmachen. Der Bürgermeister selber hat sich dafür eingesetzt, dass die Stadt quasi wiederbelebt wird und das hat funktioniert. Die Innenstädte Manhattan wie auch die Vororte wurden belebt, indem man die Regeln für Neueröffnungen gesenkt hat. Also Außengastronomie wurde zugelassen. Es wurde so viel an Bürokratie weggenommen, was die Stadt belebt hat. Also wir reden hier wirklich über die Zukunft der Stadt an sich.
Was muss dann in Berlin genau passieren, von außen, von der Politik, von der Verwaltung, um es einfacher zu machen?
Man muss es wertschätzen. Also
was heißt das?
Man muss zum Beispiel einfach die Regeln für die Außengastronomie zum Beispiel. Es gibt viele Orte in Berlin, die quasi die Regeln, die Flächen außen beschritten bekommen haben.
Das Ordnungsamt.
Das Ordnungsamt. Also ich kenne Orte in Berlin, wo das Ordnungsamt permanent quasi dort kleine Dinge bemängelt.
Mit dem Zollstock vorbeikommt, den Zollstock anlegt und wann, der Stuhl wirklich also die 20 Zentimeter über der Kante steht, die man nicht
genau das darf. Genau das verhindert ganz viele Initiativen und Ideen und die Lust an Menschen, etwas für die Stadt zu geben. Also ich kenne Orte in Neukölln wiederum, eine türkische Dame, die wollte ein Frühstücksrestaurant eröffnen und da wurde erst erklärt, sie braucht eine Behindertentoilette. Da muss die Tür aber in den Gastraum aufgehen. Dann kam der Feuerschutz und meinte, das geht gar nicht, wenn die Tür nach innen aufgeht. Sie hat 20.000 Euro bezahlt für diese Regeln und hat danach nicht mal öffnen können, weil sie kein Geld mehr hatte. Diese Dinge sind sehr deutsch, möchte ich sagen. Und diese vielen Dinge, die Liebe zur Sache muss einfach wieder da sein. Und zu erkennen, dass die Kulinarik, die Vielfalt, das ist, was Berlin ausmacht und wozu die Menschen noch kommen.
Was ist mit dem Essen? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Welche Rolle spielt es denn, dass man richtig gut bei Ihnen essen kann?
Mika, welche Rolle das spielt?
Ja, was glauben Sie für den Berliner und für Ihre Gäste?
Ja, die Leute, die sich das leisten können, das ist ja auch nur ein kleiner Teil, der sich das leisten kann.
Will.
Ja, genau, leisten will. Leisten will und leisten kann, ich sag mal so.
Aber die Frage ist, will ist ganz wichtig. Wo gebe ich mein Geld hin, was ich habe? Aber ganz wichtig.
Ja, bei uns im Restaurant spielt es die größte Rolle. Die Leute kommen wirklich zum Essen und aber auch für die Herzlichkeit, für die Offenheit, für die Nahbarkeit, die wir den Gästen geben. Mhm. Sagen wir mal, unser Küchenteam bringt das Essen mit raus. Es ist alles sehr persönlich gemacht bei uns.
Man sieht, glaube ich, auch beim Kochen zu.
Ne, ja, genau. Man kann, die das Restaurant nicht kennen, man kann sozusagen an der Bar sitzen und an der Küchentafel sitzen und den Köchen dabei zugucken, was die Leute sehr, sehr interessant finden. Und wir bieten halt den Leuten Top-Produkte. Also wir arbeiten jetzt nicht lokal, brutal lokal, wie Billy das macht, aber wir bieten den Leuten sozusagen Value for Money, was, glaube ich, sehr den Deutschen sehr wichtig ist. Wofür zahle ich sozusagen? Zahle ich für irgendwie ein Luxusprodukt oder zahle ich für einen wunderbaren Sellerie oder einen wunderbaren Kohl, der auch wirklich den Preis wert ist, aber die Gäste das nicht zahlen wollen für ein Stück Gemüse sozusagen. Und bei uns, ja, es ist leider so. Also was heißt leider, aber es ist so. Ich sehe das jetzt nicht so, aber es ist viel da. Oh, wieso zahle ich jetzt 120 Euro, wenn wir ein reines Gemüse, wir hatten mal viel Gemüse auf der Karte und dann beschwerten sich die Leute, ja, wofür zahle ich denn jetzt hier 120 Euro?
Ist ja nur Sellerie.
Ist ja nur Gemüse. So. Und dafür ist halt einfach, sind viele Leute nicht bereit und verstehen es nicht, das Konzept dahinter.
Stefan Effmann, war das schon immer so?
Nein, wir bewerten ja nur mal die Küche im Feinschmecker. Also die Küche muss gut sein, sonst kommt natürlich keiner mehr. Aber schlechte Küche ist genauso teuer wie gute Küche. Man geht ja in ein schlechtes Restaurant und bezahlt
genau. Hast du doch mal gut gesagt.
Das ist in der Tat so. Es ist alles natürlich teurer geworden. Aber wer einmal in ein gutes Restaurant geht oder auch eine gute Imbissbude, der weiß, wie gute Küche oder ein gutes Produkt schmeckt. Und von daher also ist es immer schon so, dass die Guten es wert sind. Aber wir reden, das Wort Stern darf ich übrigens nicht benutzen, wir vergeben Fs im Feinschmecker, also über die Top-Gastronomie von hier. Aber es gibt eben auch die vielen anderen kleinen Orte. Und da möchte ich jetzt zwei unserer Kiezmeister der Meisterköche erwähnen. Also im letzten Jahr war es die Damaskus-Bäckerei in Neukölln auf der Sonnenallee. Eine Familie, die kommt aus Homs, die besten Konditoren aus ganz Syrien, die haben es geschafft, hierher zu kommen und haben dort jetzt in Neukölln einen Ort eröffnet, wo es Spezialitäten gibt, die es nicht mal mehr in Syrien gibt. Alles nur mit Honig, kein Zucker wird dort benutzt. Diese Dinge sind auch gute Küche, sind exzellente Küche. Sie stehen für Berlin und sind einzigartig. In diesem Jahr haben wir ausgezeichnete Doktor und Doktor, zwei iranische Schwestern, Zwillingsschwestern, die ihre Universitätskarrieren verlassen haben, um persische Küche zu kochen, um das Berlin zurückzugeben. Und es ist immer die erste Generation, die kommt, die mit aller Liebe kocht, gut kocht, weil es auch eine Verbindung zu Zuhause ist, aber auch ein Geben mit der neuen Kultur. Und für diese alle diese Orte steht Berlin. Und das ist gute Küche, es sind gute Produkte.
Mhm. Geben Sie uns einen Ausblick zum Schluss, wohin der Hase läuft in der Restaurantszene in Berlin im kommenden Jahr 2025. Was wird da besser? Worauf können wir uns da freuen?
Wir können uns auf alles freuen, was mit Liebe und Herzblut gemacht ist. Alles, was mit von Herzen gibt, und davon gibt es genügend in Berlin, denn nochmal, dafür steht Berlin. Unsere Politik muss verstehen, dass das ist, wofür diese Stadt, die Hauptstadt Deutschlands, steht. Und man muss das wertschätzen. Und das wünsche ich mir. Aber Kreativität ist nicht kaputt zu kriegen. Dafür stand Berlin auch schon immer.
Mika Rosenblatt, worauf freuen Sie sich 2025? Was haben Sie für Pläne mit dem Restaurant?
Dass wir hoffentlich genauso weitermachen können, wie wir machen. Aber ich hoffe, dass es weiterhin wertgeschätzt wird und auch andere kleine Restaurants wertgeschätzt werden. Also einfach, dass die Arbeit von den Gastronomen weiterhin wertgeschätzt wird.
Mhm. Und finden Sie eigentlich immer noch genügend Kräfte und Servicekräfte? Das war auch in der Corona-Zeit so ein Riesenthema. Da eigentlich kaum noch jemand. Hat sich das so ein bisschen wieder ausgeglichen?
Es hat sich momentan ausgeglichen. Wir haben ein Team, was beständig ist, suchen aber, weil wir halt erweitern, weiterhin noch Köche. Aber das wird hoffentlich auch ein gutes Ende jetzt nehmen dieses Jahr. Aber es ist, würde ich sagen, immer noch weiterhin schwer, weil die Leute halt nicht mehr Lust haben, diese Stunden auch zu arbeiten. Von morgens bis halt spät in die Nacht und ihr Leben nicht so zu leben, wie sie es gerne hätten. Deswegen, und weil wir uns halt nicht ein großes Team leisten können, müssen halt die wenigen die Arbeit leisten.
Mhm. Work-Life-Balance, ja. Das ist Ihr Ziel, Billy Wagner, für 2025? Oder was ändert sich da? Worauf freuen Sie sich da?
Wir haben es ja alle selber in der Hand. Im Februar wird er wieder gewählt. Ne? Da können wir ja die Weichen stellen, muss man ja einfach so sagen. Ne? Da kann man ja dann selber mitpartizipieren als Hörer und Hörerin dieses Programms jetzt und ich auch als Inhaber.
Und denjenigen wählen, der die Mehrwertsteuer wieder senkt?
Ich glaube, es ist nicht die Mehrwertsteuer, um die geht es nicht. Ich glaube, die Einnahmen, die braucht die Bundesregierung wahrscheinlich auch. Das ist zu viel Geld, was man da einfach wegblasen würde, wenn man es nicht macht. Aber die grundsätzlichen Bedingungen, die kann man sich natürlich für Unternehmen so grundsätzlich anschauen. Und ich glaube, da ist viel Arbeitsbedarf. Und ich bin Kellner, ich bin Gastronom, ich bin Gastgeber, ich bin Hausmeister. Ich bin aber kein Politiker und ich bin auch kein Mensch, der sich damit wirklich auskennt, wie das man da machen kann. Und deswegen ist es natürlich ein Gefühl, was man dann abgeben muss. Und dann vertraut man den Menschen, die einem da was sagen. Und da ist halt dann die Frage, wem man da vertraut. Vertraut man denen, denen die einfachen Lösungen präsentieren? Ich weiß nicht, ob es einfache Lösungen gibt. Also ich als Unternehmer weiß, es gibt nie einfache Lösungen. Es ist immer kompliziert, irgendwas zu entscheiden. Oder entscheidet man sich für die, die es vielleicht komplett komplex sehen und dann auch versuchen, das Beste für die Menschen in diesem Land im Prinzip zu machen. Und damit haben wir eine Chance, gewisse Dinge anzupassen. Und worauf ich mich freue, ist natürlich auf das neue Jahr. Ich fliege nämlich nach Marokko, da war ich noch nie, nach Marrakesch und nach Essaouira und freue mich dort auch, diese Küche und diese Menschen auch kennenzulernen und damit auch meinen Horizont wiederum zu erweitern und damit auch das, was wir im Restaurant machen, auch wieder zu erweitern, weil ich dort Dinge sehe, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe und die dann unsere Arbeit auch wiederum entsprechend anpassen.
Aber nur brutal lokal.
Natürlich nur brutal lokal. Das heißt aber nicht, dass wir, also wir kaufen jetzt keine Produkte aus Marokko, aber wenn ich dort was sehe, was ich interessant finde, von dem, wie ein Unternehmen geführt wird oder von Momenten, die dort kreiert werden, dann ist das ja was, was ich auch bei mir anpassen kann. Also vor etlichen Jahren war ich in einem Restaurant in San Francisco und dort gab es einen Tee am Anfang, im heißesten Sommer. Und der Tee, der war gekühlt. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich dachte so, wow, ich komme hier rein in dieses Restaurant und ich bin völlig durchgeschwitzt schon, weil es draußen gefühlt 40 Grad hatte. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel damals dann für uns, fürs Nobelhart und Schmutzig kopiert habe, weil ich es besonders fand, wie man den Gast erstmal empfangen hat. Und so sehe ich Dinge in meinem Berufsfeld, die dann meine Arbeit verbessern und anpassen und auch schöner machen für die Gäste, die zu uns kommen.
Tina Brack, das Western Grand 2025, was ist da Ihre Zielmarke?
Ja, das oberste Ziel ist, das Budget zu erreichen. Wir sind ja Konzern auch und haben da natürlich starke Vorgaben. Aber andererseits eben wollen wir auch anfassbar bleiben. Wir wollen neue Kunden gewinnen. Wir wollen kreativ bleiben. Also einfach das, wofür unser Beruf auch steht. Ja.
Das hoffentlich immer bei gutem Essen, in guten Restaurants. Das war das RBB 24 Inforadio Forum im Westin Grand Hotel in Berlin. Unser Gastgeber und Kooperationspartner heute Abend. Rettet die genussvolle Metropole Berlin. Das war unser Thema. Wege aus der Krise von Restaurants haben wir diskutiert mit neuen Konzepten. Mit dabei Tina Brack, die Direktorin des Westin Grand Hotels. Billy Wagner, Inhaber des Nobelhart und Schmutzig Restaurants. Mikael Rosenblatt, Inhaberin des Lumi in Berlin. In Kreuzberg und Restauranttester und Feinschmecker-Korrespondent Stefan Elfenbein. Mein Name ist Sandra Sparte. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten mit viel gutem Essen. Tschüss, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.